Willkommen bei Fabrik der Zukunft. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über Leichtbau in der Mobilitätsbranche, von der Forschung bis hin zur industriellen Realität. Wir reden dabei über Verbundwerkstoffe und additive Fertigung in der Serie. Die Frage, was das bedeutet, Design for Manufacturing oder Design for X, um da entsprechend die Produktion von Anfang an mitzudenken. Wir reden über die Industrialisierung als Engpass und über die Nachhaltigkeit, über den gesamten Lebenszyklus wollen wir am Ende auch noch reden. Über all diese Themen rede ich heute mit Marc Fette. Er ist CEO des CTC GmbH. Er ist Brückenbauer zwischen Entwicklung und Serie und hat einen technologischen Hintergrund im Bereich der Luftfahrt und der Industrialisierung von Leichtbautechnologien. Die CTC ist ein Unternehmen der Airbus-Gruppe und man kann sagen, das Leichtbautechnologiezentrum für die Mobilitätsbranche. Hallo Marc, willkommen im Podcast.
Hallo, grüß dich. Sehr schön hier zu sein.
Wenn ich über das CTC rede, dann kann man glaube ich schon richtig sagen, ihr seid kein Serienwerk oder keine Serienproduktion oder so. Trotzdem entscheidet ihr, was nachher in Serie geht. Wie würdest du da eure Rolle in der Branche beschreiben?
Ja, ich glaube, wir haben keine Entscheiderrolle, aber wir wollen natürlich, dass Innovation von der Idee bis nachher in die wirtschaftliche erfolgreiche serielle Anwendung kommen. Das können Materialien, das können Fertigungstechnologien sein, das können neue Strukturen sein. Vor allen Dingen rund um den Leichtbau, aus der Historie sehr, sehr stark an Faserverbundtechnologie orientiert, heute aber tatsächlich auch der Multimaterialleichtbau, Systemleichtbau bis hin zur additiven Fertigung. Also ein sehr, sehr starkes Portfolio. Das, was am ehesten dann die Anforderungen der Kunden trifft und dann letztlich auch ganzheitlich Effizienz beim Kunden beziehungsweise in einem Mobilitätssystem bedeutet.
Okay. Und wenn Innovation in diesem Feld irgendwo scheitert, worin liegt das dann in der Praxis? Erstmal schon mal so als kleiner Hin zum Start. Ist das eher die Technik oder die Industrialisierung? Was sagt dein Bauchgefühl?
Also aus der Erfahrung ist es so, dass oftmals nicht die Technik oder die Technologie das entscheidende Kriterium zum Scheitern ist, sondern es ist natürlich eine Verkettung unterschiedlichster Disziplinen entlang des gesamten Entwicklungsstranges. Natürlich muss das Ganze nachher wirtschaftlich umsetzbar sein, wenn man in großen Wertschöpfungssystemen großer OEM unterwegs ist, und das geht nicht nur für die Luftfahrtindustrie, sondern auch für andere, vor allen Dingen Mobilitätsindustrien, dann müssen natürlich vertragliche Bedingungen, Qualifizierung, Zertifizierung nachher, wenn Behörden mit im Spiel sind, aber natürlich auch strategische Ausrichtung der Firmen und der Wertschöpfungssysteme mit betrachtet werden.
Okay, also das geht ja noch weit über die Produktion hinaus, aber alles, was wichtig Definitiv. Ist für die Industrialisierung. Lass uns da mal tiefer in das Thema Fertigungsverfahren und auch die aktuelle Bedeutung eintauchen, wenn wir da im Bereich Leichtbau unterwegs sind. Wenn wir zum Beispiel CFK anschauen, aber auch additive Fertigung. Ich glaube, das ist oft da gar nicht so sehr unterschiedlich. Wo stehen wir denn da wirklich mit Blick auf die industriellen Stückzahlen und wie hat sich das entwickelt?
Ich fange erstmal mit dem Leichtbau als solches an. Das ist ein Schlüsseltechnologie eigentlich für eine nachhaltige Mobilität an jeder Stelle. In der Luft- und Raumfahrt natürlich nochmal sehr besonders, weil jedes Kilogramm, was wir einsparen, ist gleichermaßen nicht nur eine Reduktion des Energiebedarfs beziehungsweise heute oftmals des Kraftstoffbedarfs, sondern auch der Emissionen und geht für einen Endkunden natürlich damit einher, auch wirtschaftlich effizient zu sein, wenn man dort leicht unterwegs ist. Wir haben gerade im Luftfahrtbereich natürlich durch sehr, sehr lange Nutzungszyklen und auch einen sehr, sehr hohen Nutzungsgrad, der ja dazu führt, dass man versucht, ein Flugzeug, vor allem ein kommerziell betriebenes Flugzeug, möglichst viel und sehr, sehr lange in der Luft zu halten. Mhm. Von der Auslegung her reden wir da über mindestens mal 30 Jahre. Oftmals gehen dann Flugzeuge, Passagierflugzeuge in der Umrüstung bei Partnern wie den Elbe Flugzeugwerken, zum Beispiel für die Airbus-Flotten, dann nochmal in ein sogenanntes Cargo-Leben. Das heißt, sie werden als Cargo-Flugzeug umgerüstet und sind dann mitunter auch mindestens 10, oft 15, manchmal sogar 20 Jahre nochmal im Betrieb. Das heißt, wir reden über Nutzungszyklen von 40 bis 50 Jahren bei kommerziellen Luftfahrzeugen. Das ist per se schon mal sehr lang. Und dann ist es so, dass natürlich der Nutzungsgrad auch enorm hoch ist. Gerade bei Langstreckenflugzeugen, die befinden sich einen Großteil ihres Lebens eigentlich nur in der Luft und versucht die Bodenläufe, die Bodenumschläge natürlich sehr, sehr gering zu halten.
Was bedeutet das jetzt für den Leichtbau und der Bedeutung? Also hat es dann auch im gleichen Maße zugenommen? Oder?
Ja, also Leichtbau ist seit jeher natürlich für die Luftfahrt ein entscheidendes Kriterium, schon von den Anfängen her. Bei den Pionieren der Luftfahrt war das immer ein sehr, sehr großes Thema. Natürlich haben sich die Materialien, die Bauweisen, die Fertigungstechnologien entsprechend geändert, die Stückzahlen haben sich geändert. Wir sind durch mehrere Perioden der Entwicklung gegangen, sodass Luftfahrt heute natürlich kommerziell ist und nahezu jedem zugänglich. Die nächste große Stufe wird sein, das Ganze ökologisch nachhaltig zu gestalten, also mit möglichst geringen Emissionen, mit möglichst geringen Energiebedarf. Und wenn der Energiebedarf gedeckt ist, dann durch erneuerbare Energien in der Wandlung. Das ist im Prinzip die nächste Stufe, die wir erreichen müssen. Und da ist Leichtbau letztlich der Schlüssel dazu, das zu treiben. Ganz besonders in der Luftfahrt sind es die Faserverbundwerkstoffe, die da eine sehr, sehr große Rolle spielen. Die zum einen leicht sind, zum anderen sehr funktional. Ich kann sehr große Strukturen umsetzen, die eine hohe Komplexität haben und am Ende des Tages noch wirtschaftlich effizient sein. Das große Thema ist natürlich, wie kriege ich das in größere Serien? Mhm. Wir haben zum Beispiel einer Airbus A350, aber auch vergleichbar einer Boeing 787 Dreamliner, haben wir über 50% des Gewichtsanteils, die durch Faserverbundwerkstoffe ausgemacht sind. Fast 80% vom Volumen der Luftfahrzeuge, das sind Langstreckenflugzeuge, die natürlich gerade in der Effizienz nochmal stärker getrieben sind. Und das zu transferieren zum Beispiel auf ein Produkt aus einer Single-Eye-Familie, also das, was heute die A320-Familie oder auch die Boeing 737-Familie sind, die ca. 75% des Gesamtmarktes in der kommerziellen Luftfahrt ausmachen. Das ist natürlich nochmal eine viel größere Herausforderung, weil wir da von Stückzahlen zukünftiger Flugzeugsysteme von 80 bis 100 Flugzeugen pro Monat reden, die produziert werden müssen und das ein Vielfaches von dem ist, was wir heute zum Beispiel bei so einem Langstreckenflugzeug einsetzen. Das heißt Fertigungstechnologien, Design for Manufacturing, Design for Automation, Design for Assembly, das sind sehr, sehr wichtige Aspekte, die betrachtet werden müssen. Und ich darf halt nicht nur das Produkt fokussieren, das ist vor allen Dingen in der Luftfahrt aus der Historie so gewachsen, dass man sehr produktzentriert entwickelt. Ich muss das industrielle System für diese zukünftigen Flugzeuggenerationen gleichermaßen mit betrachten. Und das ist schon ein gewisser Paradigmenwechsel, den wir da in der Entwicklung unserer Produkte haben werden.
Ja. Bevor wir da über Design to X reden, möchte ich nochmal mehr auf ein Thema eingehen, was ja gerade für die Verbundwerkstoffe eigentlich so charakteristisch ist, dass sie trotz jetzt schon gestiegenen Volumens immer noch sehr handwerklich in der Produktion ablaufen. Ja. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen, weil das ist ja, gerade wenn du sagst, es stehen noch weitere enorme Volumensteigerungen eigentlich an. Ja. Ja, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wenn wir dann nachher über Design for X reden.
Ja, das war ein Grund für die Gründung des CTCs in 2001, die Automatisierung, Industrialisierung von Faserverbundtechnologien zu treiben und das branchenübergreifend. Das heißt nicht nur auf Airbus limitiert, sondern weil natürlich gerade in diesem Bereich auch zu diesem Zeitpunkt andere Branchen schon sehr viel weiter waren, was Automatisierung, Einsatz zum Beispiel von Robotik angeht. Die letzten Jahre kam natürlich die industrielle Digitalisierung noch hinzu, die nochmal ganz andere Möglichkeiten hat, entlang der gesamten Wertschöpfungskette Value zu kreieren. Und wir sind heute bei einigen Produkten, wie zum Beispiel in den A350, natürlich schon in einem sehr hohen Automatisierungsgrad, was die Einzelfertigung angeht. Wenn wir natürlich weiter in der Wertschöpfung gehen, bis zur Endmontage der Flugzeuge, ist da auch schon viel mehr Automatisierungstechnik als noch bei vorherigen Flugzeuggenerationen. Allerdings wird das in der Konstellation nicht genügen, um größere Serien abzubilden. Das heißt, es ist da wichtig, industrielle Systeme zu haben, die adaptierbar sind, die flexibel sind für die Zukunft. Also nicht nur ratenflexibel, sondern natürlich auch anpassbar. Das Produkt ist heute im Center. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel im Flugzeugbau, sehr, sehr viele Anlagen, die sehr, sehr spezifisch auf diese einzelnen Komponentenstrukturen bis hin zur Endmontage adaptiert sind und nicht so letztlich veränderungsfähig, dass sich beispielsweise eine andere Produktkonfiguration ohne weiteres dort abbilden kann. Das wird für die Zukunft eine Aufgabe sein und andere Branchen machen das heute schon in Perfektion, wie die Automobilbranche, das eher an den Prozessen, an dem industriellen System zu orientieren und das Produkt, was dort durchläuft, das kann sich durchaus über eine Lebenszeit nochmal viel, viel stärker verändern. Das ist natürlich aus der Historie und ist auch an den Qualitäts- und hohen Sicherheitsstandards bedingt, natürlich immer nur durch inkrementelle Veränderungen konfigurierbar. Aber auch das wird sich, glaube ich, in Zukunft stärker ändern, sodass wir ein Produkt, was nahezu gleich bleibt, sich nur inkrementell verbessert, nicht 30, 40 Jahre besteht, sondern vielleicht durch kürzere Lebenszeiten, durch kürzere Veränderungsschritte, auch mehr Wettbewerb, den wir weltweit erwarten, nochmal anders konfiguriert. Und das muss ein industrielles System in der Zukunft hergeben, hochautomatisiert, end-to-end digitalisiert. Das ist natürlich die Vision, die dahinter steht, mit all den Herausforderungen, die wir haben, sowas umzusetzen.
Also wenn ich das nochmal in meinen Worten zusammenfasse, ist es jetzt bei Verbundwerkstoffen nicht die Herausforderung, grundsätzlich das zu automatisieren, sondern das so zu automatisieren, dass man mit Blick auf die Produkte bzw. nachher Bauteile und Formen halt flexibel bleibt und sich das dann auch lohnt, in Anführungszeichen, auch in die Automatisierung zu investieren, oder?
Ist das exakt. Und das muss ich natürlich bei Verbundwerkstoffen, das ist bei der additiven Fertigung auch ein bisschen so, die ist natürlich flexibler, weil sie aus der Grundkonstellation natürlich werkzeugfrei passiert. Genau. Aber ich muss sehr, sehr früh, in einer sehr, sehr frühen Phase, aufgrund der hohen Komplexität schon sehr, sehr viele Sachen berücksichtigen, die ich nachher nicht einfach ändern kann. Gerade wenn ich dann in höheren Stückzahlen fertigen will, wenn ich höher industriell fertigen möchte, dann muss ich tatsächlich ein viel, viel stärkeres Frontloading in der Entwicklung betreiben, um alle Aspekte zu berücksichtigen, weil ich die dann nicht mehr so einfach am Ende konfigurieren kann.
Perfekte Überleitung zum Thema Design for X, ja. Also ab wann muss denn die Produktion spätestens am Tisch sitzen, wenn du sagst, es ist so entscheidend, das von Anfang an oder schon sehr früh zu berücksichtigen? Ist es wirklich von Anfang an?
Also aus unseren Erfahrungen raus und so setzen sich auch unsere Teams, wir arbeiten da in der Matrix und 100% projektorientiert, setzen sich im Prinzip immer schon aus Personen, die aus dem Produktionsumfeld kommen, aus dem Bereich Manufacturing Engineering, aus dem Bereich Engineering natürlich, also Designauslegung, aber natürlich auch Prozesssimulation bis hin zu einer Fabriksimulation. Das heißt auch die industriellen Aspekte, Automatisierungstechnik, Robotik, End-to-End-Digitalisierung müssen im Prinzip gleichermaßen von Anfang an gedacht werden. Der Arbeitsanteil, die Involvierung ist sicherlich in dem Grad unterschiedlich. Mhm. Aber je früher im Prinzip diese unterschiedlichen Disziplinen mit an einem Tisch sitzen, desto reibungsloser verläuft dann letztlich eine Entwicklung von der Idee bis zur Serienanwendung. Und das ist, was wir im Prinzip als Plattform und mit unserem sehr interdisziplinären Team stets aber in integrierter Arbeitsweise bieten. Also wir leben seit 25 Jahren Co-Development. Heute sprechen viele davon, wir machen das und das auch sehr, sehr erfolgreich. Und das ist natürlich kollektive Intelligenz zu nutzen und natürlich die Disziplin frühzeitig einzubinden. Es ist aber nicht nur im Bereich der Technik so. Also wir hatten ja so ein paar Stichwörter, also Design for Performance Function ist natürlich für die Luftfahrtindustrie eines der wesentlichen Sachen, aber ich hatte es vorhin schon erwähnt, Design for Manufacturing, Design for Assembly, Design for Automation und natürlich auch ein Eco-Design, das heißt eine Berücksichtigung, wie kann ich am Ende das Ganze auch recyclingfähig bekommen, wie kann ich es trennen. Das sind sehr, sehr wichtige Aspekte, um nochmal ein Beispiel zu nennen. Also jedes Flugzeug ist heute im Prinzip schon zu einem sehr hohen Grad theoretisch recyclingfähig, geht auch für andere Mobilitätssysteme. In der Wahrheit ist es natürlich oft nicht so, dass es recycelt wird, weil es aus wirtschaftlichen, manchmal sogar aus energetischen Gründen gar keinen Sinn macht, dies zu tun. Und das muss schon in der frühen Entwicklungsphase berücksichtigt werden. Mhm.
Du hast jetzt die verschiedenen Design for X schon angesprochen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Design for Manufacturing, das versuchen viele. Design for Automation ist aber halt wirklich nochmal ein ganz anderes Level. Wie nimmst du das wahr? Also auch mit Blick auf die Bedeutung, ja, macht es ja wirklich nochmal einen großen Unterschied, ob und mit was für einem Aufwand nachher ein Produkt wirklich automatisierbar ist.
Es muss der richtige Grad der Automatisierung gefunden werden. Das ist natürlich auch ans industrielle System, an eine mögliche Entwicklung im Markt geknüpft, an das Produkt selbst und die Komplexität des Produktes. Aber auch das muss ich natürlich dann schon beim Produktdesign mit betrachten. Wir haben ein ganz gutes Beispiel, das, was wir heute zum Beispiel im sogenannten A320-Familie, die Ende der 80er letztlich designt wurde, wurde mal ausgelegt für 7 Flugzeuge, die im Monat produziert werden sollten. Ja. Heute ist das so, dass man Vielfaches davon produzieren. Für diese Kategorie der Luftfahrzeuge in Zukunft 80 bis 100 Flugzeuge im Monat produzieren wollen. Derzeit läuft das natürlich mit sehr, sehr vielem Aufwand, sehr, sehr vielen unterschiedlichen Produktionsstrecken, sogenannten Endmontagelinien, die vielfach erstellt wurden, um das Produkt in höheren Stückzahlen zu erzeugen. In zukünftigen industriellen Systemen muss das natürlich modularer, adaptierfähig sein. Und das muss ich alles schon mit berücksichtigen in der frühen Phase der Entwicklung von so einem Produkt. Mhm.
Wenn wir jetzt über Design for Automation reden, was würdest du sagen? Ist es eher ein Methoden- oder ein Kulturproblem, da die Welten zusammenzubringen?
Ich glaube, es ist beides. Okay. Man hat natürlich die Vorgehensweisen, die Methoden, die Systematiken, die dafür sehr entscheidend sind. Auf der anderen Seite ist das, und zur Automatisierung zählen wir natürlich auch die industrielle Digitalisierung, ist das natürlich auch ein Transformationsthema. Und damit auch ein Kulturthema, weil es vom Menschen getragen wird, von den Menschen auch natürlich gemacht wird, akzeptiert werden muss und am Ende muss es in die Köpfe der Leute. Und dadurch ist, glaube ich, sogar die Kultur fast entscheidender. Und das fängt natürlich dann auch bei einer Entwicklungsphilosophie, bei einer Entwicklungskultur an. Ich sagte es ja schon, wir werden da einen Paradigmenwechsel in der Luftfahrt erleben. Gerade bei den Produkten, die dann, wir sprechen von Programmen, die dann höhere Stückzahlen haben, werden wir anders entwickeln müssen, als wir das in Zukunft, in der Vergangenheit gemacht haben.
Okay, lass uns das mal noch ein bisschen konkretisieren. Was bedeutet das, da wirklich Technologie in Serie zu bringen? Was sind da so typische Fallstricke, wo du sagst, das ist was man ganz regelmäßig erlebt hat, wenn es darum geht, wirklich von der Idee, von der Innovation, Produktmaterialinnovation, dann nachher wirklich in die Serienproduktion zu gehen?
Also es gibt ja zwei Stränge. Das eine ist der Strang, natürlich erstmal auf einer breiten Fläche zu schauen, welche Technologien können in Zukunft einen Mehrwert bringen. Und da gibt es natürlich immer die Möglichkeit, erstmal grundlagenbasiert zu arbeiten, unspezifisch zu arbeiten. Und das macht auch an vielen Stellen erstmal Sinn, gerade weil wir teilweise Horizonte haben, wo wir 20, manchmal 25 Jahre vorausschauen und teilweise Produktszenarien gar nicht genau beschrieben werden können. Das gilt jetzt vor allen Dingen auch für andere Mobilitätsbranchen, nicht nur für die Luftfahrt. Da schaut man natürlich schon einige Dekaden voraus, was dort möglich ist. Der andere Weg ist natürlich, sich tatsächlich daran zu zentrieren, was will am Ende des Tages der Kunde, was will der Markt. Und ich glaube, das ist auch eine sinnvolle Herangehensweise, rauszukehren, welchen Mehrwert schafft denn im Prinzip am Ende eine Technologie. Es ist auch nicht immer abschätzbar, wie groß der Mehrwert dann natürlich ist. Manchmal kann man das nur qualitativ abschätzen. Aber auch da systematisch vorzugehen und auch beispielsweise in Szenarien zu denken, ist ein ganz guter Ansatz, um ganz gezielt Technologieentwicklung zu betreiben. Mhm. Ich glaube, beides muss möglich sein. Das ist natürlich sehr stark auch an die Wissenschaft geknüpft. Eine Grundlagenforschung hat ihr Daseinsberechtigung, aber auch eine angewandte Forschung, die tatsächlich auf einen bestimmten Nutzen, auf ein bestimmtes Anwendungsfeld mit Anforderungen abzielt, ist genauso wichtig. Wir verfolgen im Prinzip beide Stränge. Aber am Ende ist natürlich auch, und das ist dann wiederum auch mit dem Menschen verknüpft, der daran arbeitet. Für uns ist das sehr wichtig, dass die Leute hier mit Leidenschaft, mit Motivation das Ganze verfolgen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ein schöner Punkt ist natürlich, wenn man eine Idee, die man hatte, eine Technologie, die man entwickelt hat, eine Innovation, und das sagt das Wort Innovation dann schon, irgendwann dann wirtschaftlich erfolgreich irgendwo in die Serie gebracht wird, bei uns oft zum Fliegen gebracht hat. Das ist eigentlich der beste Lohn des Ingenieurs, dann diese Lösung auch in der Anwendung zu sehen. Das passiert nicht immer.
Das gehört auch dazu, wenn man so in der frühen Phase mit dabei ist, ne?
Exakt. Also man muss auch mal scheitern und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und auch das ist, glaube ich, sinnbildlich für die Luftfahrtentwicklung, wenn man sich viele Pioniere anschaut und viele, die auch gescheitert sind, um einem Traum, einer Vision zu folgen, dann gehört das tatsächlich mit dazu. Heute machen wir das, ich sag mal, nicht mehr mit diesen hohen Risiken, die dann tatsächlich auch mit dem Verlust des Lebens verbunden waren in den frühen Anfängen der Luftfahrt. Aber wir versuchen natürlich schon trotzdem Risiko minimiert, auch Innovationen zu treiben, die man vielleicht noch nicht state of the art aus anderen Branchen greifen kann, sondern wo man ganz gezielt auch mal 10, 15 Jahre dran entwickeln muss, aber immer mit einem konkreten Ziel und im besten Fall dann auch mit einem Nutzen verbunden. Ich glaube, das ist ein sinnhafter Weg.
Ja. Ich meine, am Ende muss ja beides zusammenkommen, ne? Also das technologiegetriebene, forschungsgetriebene, genauso mit dem Kundennutzen dann entsprechend, was du auch beschrieben hast. Aber es zeigt, wie halt schon in der ganz, ganz frühen Phase eigentlich schon bei der Auswahl der Technologie und der Materialien eigentlich die Grundsteine gelegt werden, auch nachher für die großen Innovationssprünge, ne? Also ich glaube, das ist das, was man bei euch da einfach nicht unterschätzen darf. Ich würde jetzt gerne aber auch nochmal weiter reingehen in den Prozess, wenn wir dann näher an der Industrialisierung dran sind, uns quasi für Technologien entschieden haben. Du hast vorhin gesagt, beides ist wichtig, die Kultur, aber auch die Methoden. Hast du da noch ein praktisches Beispiel für Methoden, die ganz konkret helfen? Du hast von Co-Creation zum Beispiel gesprochen, du hast von interdisziplinären Teams gesprochen. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren und vielleicht nochmal ein weiteres Beispiel machen, wie das praktisch aussieht?
Ja, also die Interdisziplinarität der Teams, die ist tatsächlich sehr wichtig. Hier ist es so, wenn man dann natürlich in einem größeren Wertschöpfungssystem rund um ein OEM, und das gilt jetzt nicht nur für die Luftfahrt, sondern das gilt auch für andere Branchen unterwegs, das ist die Einbindung unterschiedlicher Bereiche, die oftmals dann doch eher gekapselt arbeiten, weil sie auch einen eigenen Zielkorridor haben. Natürlich wollen alle nachher erfolgreich Produkte an den Kunden verkaufen, wirtschaftlich wettbewerbsfähig sein, aber gerade in frühen Entwicklungen ist es so, dass man diese unterschiedlichen Bereiche dann versucht mit einzubinden. Bei uns sind das typischerweise die Bereiche rund um das Engineering, Manufacturing Engineering. Wir haben noch alles, was mit Materialien und Prozessen zu tun hat, vor allen Dingen in der Qualifikation. Oft werden beispielsweise diese Bereiche, die nachher auch die Dokumentation, die eigentliche Qualifikationsreife auch für die Behörden aufarbeiten müssen, letztlich auch bestätigen müssen, sehr, sehr spät eingebunden. Mhm. Und das ist natürlich fatal, wenn das erst dann passiert, wenn die Technologie eigentlich schon sehr, sehr reif entwickelt wurde. Weil natürlich das auch ein Kulturthema ist. Dort sitzen Menschen, die letztlich darüber entscheiden müssen, ob ein gerade in einem höher zertifizierten Branchenbereich, ob diese Technologie einen gewissen Reifegrad hat, um Sicherheit, Qualität, nicht nur am Ende die wirtschaftliche Performance, das ist noch eine andere Betrachtung, darstellt. Und eine frühe Einbindung macht da durchaus Sinn, um das Ganze letztlich auch in einer gewissen Akzeptanz, aber auch in einem Verständnis gemeinschaftlich zu entwickeln und auch die Anforderungen, die nachher zum Beispiel zur Qualifikation oder dann nachher in Richtung der Behörden zu einer Zertifizierung führen, frühzeitig mit in der Entwicklung zu berücksichtigen. Das wird oftmals nicht getan. Und dann gibt es natürlich, und das ist auch eine Kultursache, gibt es natürlich noch viele andere Bereiche, wir hatten das vorhin schon mal gesagt, wirtschaftliche Bedingungen, das heißt Einkaufsprozesse, strategische Ausrichtungen im Einkauf, vertragliche Bedingungen, die es vielleicht gar nicht möglich machen, eine Applikation, die man vielleicht fokussiert hat, umzusetzen, weil es vertraglich mit der möglichen Zuliefererkette gar nicht möglich ist, das umzusetzen. Mhm. Das sind natürlich Sachen, die man schon sehr, sehr früh eigentlich in Erfahrung bringen kann und durch eine Begleitung, durch eine Involvierung derartiger Bereiche innerhalb einer Wertschöpfungskette evaluiert und somit natürlich auch zielgerichtet in der Entwicklung berücksichtigt. Das führt dann dazu, dass man bestimmte Hürden, die man dann eher so in inkrementellen Entwicklungszyklen hat, mehr oder weniger minimiert in den Risiken oder vielleicht sogar eliminiert. Das ist unsere Erfahrung, so arbeiten wir und das ist natürlich dann Teil dieses Co-Creation, Co-Development-Prinzips. Ich sagte schon, diese kollektive Intelligenz der unterschiedlichen Bereiche, der Interdisziplinarität auch zu spielen. Mhm. Dazu ist es natürlich notwendig, auch zusammenzukommen. Das heißt,
aber das ist jetzt für mich eine spannende Frage, weil ja. Ist es einfach gesagt, ich nehme viele Leute mit rein, damit ich alles berücksichtige, aber ich von Anfang an da immer 30 Leute in so einem Meeting sitzen habe und jeder schmeißt seinen Senf in den Ring oder wie auch immer. Das funktioniert ja auch nicht, das muss ich ja gut steuern und koordinieren.
Das muss man gut steuern, zumal, ich sag mal, die Mitsprache beziehungsweise die direkte Involvierung auch aktiv mitzuschreiben, mitzuentwickeln, ist natürlich an vielen Stellen noch gar nicht gegeben. Es geht dann eher zum Beispiel bei einer Definition des Anforderungsspektrums, dort diese Aspekte mit berücksichtigen, manchmal auch nur informativ mitzunehmen. Oder dann halt in bestimmten und dann schon ausgewählten Workshops-Formaten andere Disziplinen einzubinden. Was wir natürlich hier als Plattform bieten, auch mit Technologie-Center-Ansatz, dass wir unterschiedliche Plateau-Räumlichkeiten, Plateaus schaffen, wo dann halt auch genau diese Community zu bestimmten Zeiten zusammenkommen kann und dann direkt assoziiert. Natürlich habe ich auch andere Arbeitsmethoden, die heute vor allen Dingen durch die digitale Welt möglich sind. Unsere Erfahrung ist, das physische Zusammenkommen zu sehr wichtigen neuralgischen Punkten in der Entwicklung, zu bestimmten Meilensteinen, ist fast unersetzlich. Und wir leben das durch unseren Technologiezenteransatz und den gibt es auch an anderen Stellen halt so, dass man halt nicht nur die Büros hat, dass man offene Büromöglichkeiten hat und Meetingräume, Meetingküchen, sondern dann mit diesen Plateaus dann halt auch direkt an ein Technikum geknüpft, wo man bis zur vorindustriellen Entwicklung im Prinzip das Ganze transformieren kann, validieren kann. Und das liegt alles sehr, sehr eng zusammen. Mhm. Das heißt, sehr, sehr kurze Wege in der Kommunikation, und das ist dann auch wieder eine Kultursache. Ein ganz entscheidendes Kriterium ist natürlich die Kommunikationskultur an der Stelle. Und ja, die muss abgewogen sein. Alle immer zu involvieren und dann mit 30 Leuten irgendwo zu sitzen oder zu stehen, das ist sicherlich nicht der richtige Ansatz, sondern das muss im Prinzip mit einem, wir nutzen dafür oft eine Kommunikationsmatrix-Ansatz, das heißt, wir wissen, zu welchem Zeitpunkt wir im Prinzip wen involvieren, wen direkt beteiligen. Wenn man das bis zur Perfektion treibt und entlang des gesamten Entwicklungsstranges, dann kann man dadurch um einiges erfolgreicher sein.
Klingt gut, ja, sehr schön. Ich möchte jetzt zum Abschluss mit dir noch einen kleinen Ausblick wagen auf das ganze Thema Lebenszyklus und Nachhaltigkeit. Du hast vorhin schon beschrieben, dass gerade in der Luftfahrt natürlich das enorm ist, was der Lebenszyklus anbelangt. 30 bis 50 Jahre, je nachdem, was man mit dem Blick nimmt. Und gleichzeitig hat Leichtbau auch oft so ein bisschen den Ruf, nicht besonders nachhaltig zu sein, wenn wir über die Materialien und Recycelbarkeit und so weiter reden. Wie siehst du das? Fangen wir mal mit dem Lebenszyklus an. Wie prägt das heute schon die Fertigungsentscheidungen?
Ich glaube, da haben wir Luft nach oben. Und da spreche ich jetzt nicht nur für die Luftfahrt, das sehe ich eigentlich in allen Mobilitätsbranchen. Die theoretische Recycelbarkeit, das, was ich schon gesagt habe, die ist oft gegeben. Ne? Wenn man sich die Einzelmaterialien, die Einzelkomponenten, einen Trennungsgrad anschaut, dann ist das per se an vielen Stellen möglich. Wir haben auch, wenn man zum Beispiel Faserverbundwerkstoffe anschaut, wir haben auch Recyclingtechnologien. Und wir reden nicht nur über Recycling, ne? Das fängt eigentlich viel früher an. Erstmal müssen wir schauen, dass wir, das machen wir schon mal per se mit Leichtbau, dass wir gar nicht so einen hohen Materialansatz haben, sondern nur das Material verwenden, was wir im Prinzip am Ende für eine Funktion, für die Performance, für die Anforderungen benötigen.
Ja.
Das ist erstmal der erste Schritt. Und dann sind wir noch gar nicht beim End of Life, aber es fängt natürlich an der Stelle an, schon ressourcenschonend zu arbeiten. Dann haben wir das Thema Reduce, das heißt, das, was wir einsetzen, dann auch in der Produktion, dass wir Abfälle, Müll, Beistoffe, die wir für eine Produktion benötigen. Und das ist gerade für die Composite-Produktionstechnologien eine entscheidende, dass wir das auf ein Minimum reduzieren. Und das, was wir an Müll erzeugen, dann in einem Reuse, nennen wir das, wieder in eine Wertschöpfungskette integrieren. Das muss nicht unbedingt in der Luftfahrt sein, aber das versuchen wir natürlich schon. Zum Beispiel Produktionsabfälle direkt über Technologiestränge wieder nutzbar zu machen. Bei den Faserverbundwerkstoffen sind das dann oftmals reduzierte Faserlängen, die wir dann nutzen, zum Beispiel in Pressverfahren oder als sogenannte Faserfliese. Nicht mehr für zum Beispiel den Primärstrukturanwendungen CFK-Materialien zu nutzen, sondern die zum Beispiel in Sekundärstrukturanwendungen, teilweise in Interior-Anwendungen zu bringen, die von den mechanischen Anforderungen oft geringere letztlich auch wiederum Anforderungen haben. Das ist ein Ansatz. Und dann haben wir natürlich das ganze Thema Eco-Design, Recycling, was dann oftmals am Ende des Lebens steht. Und da ist es natürlich ganz entscheidend, nicht nur prinzipiell recyclingfähige Materialien einzusetzen, sondern auch Recycling ganzheitlich zu denken. Kann ich das Ganze nachher trennen? Ich kann zwar recyclingfähige Materialien in Bauteilen einsetzen, wenn ich sie aber so füge, dass sie am Ende nicht sinnvoll getrennt werden können oder nur mit einem sehr hohen energetischen Aufwand. Es ist oftmals wirtschaftlich, aber auch ökologisch gar nicht sinnhaft, das zu tun. Das muss ich tatsächlich in der sehr frühen Phase bedenken. Und gerade an der Stelle haben wir noch sehr viel zu tun. Dieses Eco-Design gleich von Anfang an zu denken. Das darf natürlich aber auch nicht im Prinzip kompromisslos passieren, sondern da sind wir auch immer in so einem Trade der Lebenszeitbetrachtung. Man muss sich vorstellen, wenn wir zum Beispiel so ein Flugzeugprodukt haben, der größte Teil, weit über 95% der Energie fällt in der Lebensphase von einem kommerziellen Flugzeug an. also des Energiebedarfs, Materialbedarfs. Das heißt, wenn ich natürlich dort kompromisslos ein Design for Recycling forciere, macht das mitunter keinen Sinn, weil ich dann eventuell schwerer werde, weil ich andere Fügetechnologien oder andere Materialien einsetzen muss, die dann eigentlich der Lebenszeit gar nicht so viel beitragen können, beziehungsweise einem reduzierten Energiebedarf in der Lebenszeit. Und ja, dann sind wir eher bei dem Thema Greenwashing. Es ist zwar am Ende vielleicht besser recyclingfähig, bringt mir aber in der ganzheitlichen Betrachtung, also im Lifecycle Assessment, überhaupt nichts. Und in diesem Trade müssen wir uns im Prinzip bewegen. Das Gleiche geht natürlich auch vorangeschaltet. Wie betrachten wir Rohstoffe? Wie betrachten wir eine ökoeffiziente Produktion? Nachhaltigkeit ist bei uns dann natürlich nicht nur an die Ökologie geknüpft, sondern hat viel mehr Aspekte. Aber wir waren jetzt ja vor allen Dingen im ökologischen Sektor. Auch da muss man immer in der in der Gesamtbetrachtung bleiben. Was ist dann entlang des gesamten Lebenszyklus das Sinnvollste? Aber es bedingt, und da sind wir wieder in den frühen Entwicklungsphasen, das natürlich sehr, sehr früh aufs Tableau zu bringen. Und diese Komplexität ist wahrscheinlich die, die am Ende die größte Herausforderung ist. Diese ganzen Faktoren gleichermaßen gleich zum Anfang zu betrachten, nicht nur für Produkt, sondern auch für das industrielle System.
Ja, das ist die Lebenszyklusbetrachtung, ich glaube, ich da ein ganz entscheidendes Stichwort. Das heißt aber andersrum, man muss dann eigentlich, wenn wir über Design for X reden, natürlich berücksichtigen, wie kann nachher auch was recycelt werden oder dann auch entsprechend auch die Technologien schon vordenken. Also geht ihr da auch so weit, dass ihr auch über industrielles Recycling nachdenkt? Wie kann das funktionieren? Welche Technologien nutze ich dann auch dort?
Ja, also das machen wir schon. Und gerade die letzten 10 Jahre sehr, sehr verstärkt, weil natürlich durch den hohen Anstieg, wir hatten ja fortwährend die letzten 20, 30 Jahre einen Anstieg an den Transportkapazitäten im Luftfahrtbereich, 4, manchmal sogar 5% jedes Jahr. Und jetzt kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Wir haben tatsächlich fast eine Verdopplung in den nächsten 20 Jahren der Passagierflugzeuge, die weltweit in der Operation sind. Das heißt, heute sind das so um die 25.000. Eine Verdopplung bedeutet, das sind dann irgendwann mal so knapp 50.000 in 20 Jahren, die unterwegs sein werden. Die müssen nicht nur gebaut werden, sondern wir haben dann auch noch mal weitere, glaube 18.000, glaube ich, die momentan abgeschätzt werden, die im Replacement sind, das heißt, die alte Flotten regenerieren. Jetzt kann man sich vorstellen, allein der absolute Anstieg führt schon dazu, dass wir dort viel, viel stärker auch denken müssen, was passiert nach End of Life. Heute ist es so, dass viele dieser Luftfahrzeuge nur zu einem gewissen Grad im Prinzip in den Materialien nochmal wiederverwendet werden. Man kennt diese Bilder von den Flugzeugfriedhöfen, da passiert momentan was. Und das ist natürlich noch ein anderes Kriterium, was beim Recycling sehr wichtig ist. Das eine ist natürlich, ein Produkt zu haben, was recyclingfähig ist, was ein sogenanntes Eco-Design hat. Aber wir müssen auch ganzheitlich entlang der Kette mit unterschiedlichen Playern, und das ist letztlich nicht nur ein Flugzeughersteller, sondern das gesamte Wertschöpfungssystem bis hin zur Wiederverwendung der Materialien. Das Ganze muss auch wirtschaftlich mit den entsprechenden Rahmenbedingungen und hier für uns vor allen Dingen international versehen sein, damit das überhaupt funktioniert.
Ja, wer macht nachher das Recycling? Ne? Was hat er davon?
Wer macht das nachher? Unter welchen Regularien passiert das? Wer entlang der Kette hat natürlich auch ein, das ist am Ende immer auch Dreh- und Angelpunkt, einen wirtschaftlichen Vorteil. Wie entsteht dort ein Markt? Wir haben es beispielsweise so im Carbonfaserbereich sind oft recycelte oder auch diese Reuse-Materialien in dem Gesamtansatz und teilweise auch energetisch aufwendiger als die neuen Materialien.
Ja, ist so, ja.
Das ist natürlich ein Thema, was wir auch angehen müssen. Technologisch ist schon sehr, sehr vieles möglich. Oftmals auch eine Skalierung im Markt, in der Industrie, und auch Recycling-Technologien lohnen sich oft nur dann, wenn ich sie skalieren kann. Da haben wir oft so ein Henne-Ei-Problem. Das heißt, dieses Ökosystem darum zu denken, den Markt darum zu denken, mitzugestalten, ist, glaube ich, ein sehr, sehr essentieller. Die Technologie, das sind wir wieder beim Anfang, ist da im Prinzip oft schon viel, viel weiter. Die sind an einigen Stellen da, müssen skaliert werden und müssen im Prinzip marktfähig sein. Und dann haben wir tatsächlich die Möglichkeit, auch wieder Materialien in den Kreislauf zurückzubringen. Oder oftmals sind die Luftfahrtmaterialien, beispielsweise die Abfälle, die wir erzeugen, noch so neuwertig, dass sie vor allen Dingen auch für andere Produkte, wo sie die Performance bringen, verwendet werden können. Da brauchen wir dann zum Beispiel auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die heute teilweise nicht da sind, um beispielsweise so ein Produkt, so ein Halbzeug dann in eine andere Branche, zu einem anderen Hersteller zu verlagern. Das ist nicht so einfach, das machen wir in unterschiedlichen Piloten, aber
was für Teile sind das dann? Das kann ich mir jetzt gerade schwer vorstellen. Ja,
das könnte zum Beispiel, also wir haben das schon mit unterschiedlichen Fahrradherstellern, Lastenfahrradherstellern, wo wir unterschiedliche Komponenten zum Beispiel mit genau den Abfällen, die wir erzeugt haben, das sind oftmals genau die Zuschnittgrößen, die die wiederum für ihre Standardprodukte benötigen. Das können auch Prothesen, Orthesen sein, die heute auch schon aus Faserverbundwerkstoffen hergestellt werden. Das kann man sich vorstellen, wenn wir ein Abfallmaterial haben, ein Verschnittmaterial, das ist genau oftmals in der Größenordnung, oft auch natürlich von der Qualität der Materialien noch viel höher als das, was in diesen Bereichen dann eingesetzt wird, aufgrund von Kostenstrukturen, Marktstrukturen. Das sind genau die Sachen, die dann im Prinzip dort frisch zugeschnitten werden.
Also aus der Produktion, aber noch nicht nach dem Lebenszyklus dann im Prinzip.
Noch nicht nach dem Lebenszyklus, das ist aus der Produktion, aber wir haben natürlich auch diese Mechanismen nach einem Lebenszyklus, aber da fehlt uns dann oft der Markt, der das dann wiederum bereitstellt.
Ja, aber da vorne fängt es ja an, ne? Also finde ich ein schönes Beispiel dafür, wie man da einfach auch nochmal über so die gängigen Grenzen denken muss, ja.
Ja.
Sehr schön, ja.
Ja, und das geht dann natürlich weit über einzelne Firmen hinaus und Unternehmensstrukturen, sondern das ist tatsächlich dann auch ein ganzes Ökosystem und für Branchen, die dann international tätig sind, natürlich auch hochkomplex, weil halt auch Gesetzgeber die Rahmenbedingungen dafür schaffen müssen. Und das ist natürlich in der Natur, im internationalen Segment alles nicht so einfach, oft sehr langwierig. Aber wir sind da dran und wir legen da natürlich auch einen großen Wert drauf, die Technologien, die es heute gibt, weiter zu skalieren und das dann auch möglich zu machen.
Sehr gut. Vielen Dank für diesen Einblick. Ich habe zum Abschluss noch eine ganz kurze praktische Frage, weil wir haben ja viele, die Produktionsleiter sind, Werkleiter sind. Und wenn die jetzt in der Situation sind, wirklich neue Fertigungstechnologien auch für sich ins Werk zu bringen, hast du da einen praktischen Tipp, wo du sagst, achtet da drauf, das ist wichtig, wenn ihr euch da mit neuen Technologien beschäftigt, also quasi die Gegenseite von euch?
Ja, ich glaube, was dann wiederum wichtig ist, ist, die Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Also aus der Erfahrung heraus, und das ist zum Beispiel sehr, sehr gut am CTC verknüpft. Wir haben ja eines der größten CFK-Produktionswerke, die es weltweit gibt, nicht nur für die Luftfahrt in Stade. Und der Technologiebereich, aus dem das CTC immer ganz ursprünglich Anfang der 2000er hervorgegangen ist, der war damals eine integrierte Abteilung. Wenn man natürlich produktive Wertschöpfung hat und das operative Business bindet einen oftmals so, dass das dann so ein fünftes Rad am Wagen ist. Da ist es natürlich ganz wichtig, dass ich dann halt auch Rahmenbedingungen habe, auch in einer gewissen Interdisziplinarität die Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, solche Technologieentwicklungen tatsächlich auch zu treiben. Und das muss auch im besten Fall systematisch passieren. Man muss entlang der gesamten Kette die Person abholen und natürlich das ganze Thema mit begleiten lassen. Auch das ist ein Transformationsprozess. Eine neue Technologie bedeutet oftmals Veränderung. Heute oftmals einhergehend auch mit mehr Effizienz, mit mehr Automatisierung, mit mehr Digitalisierung. Und das ist natürlich ganz wichtig, da alle Stakeholder entlang der Kette schon mit vorzusehen. Und das ist dann der andere Blick dann aus der Produktion heraus. Wenn ich das im Prinzip nur so als Beiprodukt nebenlaufen lasse, wird das oftmals, zumindest aus unserer Erfahrung, scheitern, sondern dem muss ich natürlich auch eine gewisse Priorität geben. Und wie gesagt, die es am Ende auch in der Produktion umsetzen müssen, die sollten auch möglichst früh mit begleitet werden, professionalisiert werden. Und vielleicht noch, um zum Abschluss zu sagen, am Ende dreht sich dann alles auch um den Menschen. Und ein menschenzentrierter Ansatz ist an vielen Stellen in der Kultur einer Entwicklung und Entwicklungsphilosophie einer der wesentlichen Punkte, die man berücksichtigen sollte.
Ja, finde ich super. Und was jetzt auch nochmal richtig gut rübergekommen ist, also Technologiesprünge, neue Technologien in der Fertigung, in der Produktion, gibt es auch nicht zum Nulltarif. Ne? Also man muss da auch entsprechend von der Produktionsseite, von der Werkseite dann auch eben investieren, schon auch genau in diese frühen Phasen, wie wir es vorher auch beschrieben haben, damit das reibungslos klappt. Aber man profitiert hinten raus auch. Das hast du sehr gut aufgezeigt. Vielen Dank, Marc, für den Einblick. Und ich glaube, das ist was sich jetzt auch auf viele Branchen übertragen lässt. Danke dir.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir meinen Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig, wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.